Und ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, auch Grüße weitergeben aus der Gemeinde aus Gammertingen von der Schwäbischen Alb. Ich wurde ja begrüßt aus Schwäbisch-Sibirien. Also so kalt ist es bei uns nun auch wieder nicht. Aber ich bin nicht weit von Sibirien aufgewachsen. Und ich bin mal zur Schule gegangen, das war 40 Grad minus und ich musste 6 Kilometer laufen. Und als ich dort war, an der Schule, da war sie geschlossen wegen Kälte. Da musste ich 6 Kilometer wieder zurücklaufen. Also bei uns wurde nicht wegen Hitze, sondern wegen Kälte die Schule geschlossen. Ja, öfters, wenn ich in Gemeinden predige, werde ich ja eingeladen und ich überlege immer, worüber predige ich, worüber spreche ich. Und ich bete dann und Gott führt mich dann. Aber jetzt wurde ich nicht von Gott geführt, sondern von euren Brüdern. Ihr habt ja so einen Predigtplan und ich wurde angefragt, ob ich mich da einklinke. Und wir haben ja heute den Predigttext gehört aus Johannes Kapitel 6, 1 bis 15. Ich habe das überschrieben mit: Der Glaube rechnet mit Gottes Möglichkeiten. Gott möchte, dass wir wirklich, was wir gesungen haben, ihn als diesen großen Gott erkennen und ihm nachfolgen und ihm dienen. Und das ist eigentlich so die Spitze und der Berg aus diesem Gleichnis oder beziehungsweise aus diesem Wunder, das wir hier gelesen haben im Johannesevangelium. Wenn wir die Wunder im Johannesevangelium betrachten, müssen wir doch ein Stückchen in das ganze Evangelium überschauen, was das Evangelium uns zeigt. Die große Spitze des ganzen Johannesevangeliums ist das Kreuz Jesu. Alles zeigt dahin. Das ist das Zentrum, wo das Johannesevangelium uns hinführt. Es fängt schon Kapitel 3 an, wo Johannes die Geschichte erzählt, wo Jesus den Nikodemus trifft und er fragt, was bedeutet denn Glaube, und Jesus ihn auf die Schlange in der Wüste hinweist, wo er dann sagt, wer auf den blickt, der erhöht wurde, der wird wiedergeboren, der wird gläubig. Also es geht wirklich um den Glauben Jesu und das Zentrum steht das Kreuz. Im Johannesevangelium gibt es 4 Zeugnisse von Jesus, die ihn als den Messias Gott erweisen. Das eine ist das vom Johannes dem Täufer. Er sagt, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde Welt trägt. Das war das erste Zeugnis. Dann das Zeugnis des Vaters, der aus dem Himmel spricht wegen der Taufe Jesu. Das Zeugnis der Heiligen Schrift, wo dann immer steht, was Jesus sagt, steht auch in den alten Schriften, in den Propheten. Und dann das Zeugnis unseres Herrn selber, das ihn als Messias, als Gott ausweist. Das Zeugnis seiner Werke. Und da lesen wir auch an einer Stelle: Ich aber habe ein Zeugnis, sagt Jesus, welches größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also das Johannesevangelium spitzt alles zu dahin, dass es klar macht, dass Jesus Christus Gott ist. Der Sohn Gottes Gott ist. Und die vielen Wunder bestätigen das nochmal und weisen nochmal klar darauf hin. Und wenn wir das Johannesevangelium Kapitel 6 bis Ende lesen, hat ja viele Verse, also so 68, 69, da kommt dieses starke Bekenntnis des Apostel Petrus, der sagt: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Das ist auch das Wunder der Brotvermehrung, das weist darauf hin, dass Jesus Gott ist. Wir sehen heute oft auf das nur, was wir tun können. Das ist so das Manko auch unseres Glaubenslebens. Wir müssen auf Gott schauen, der viel mehr kann, als wir können. Wir schauen immer in unser Geldbeutel oder sonst wohin, was wir können. Was kann ich tun schon mit meinen Mitteln, die ich habe? Aber Gott wird nicht daran gemessen, was du kannst, sondern was er kann. Und das soll uns heute herausfordern, dieses Wunder herausfordern, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Ich habe diesen Text, den unser Bruder vorgelesen hat, in 4 Gedanken eingeteilt und da möchte ich da durchgehen. Als erstes sehe ich die materielle Not, die auch Jesus sah bei den Menschen. Verse 1 bis 5, danach fuhr Jesus über das Galiläische Meer bei Tiberias und ihm folgte viel Volk nach. Und weil sie die Zeichen sahen, die er an Kranken tat, und Jesus ging auf den Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jüngern, es war aber Passa der Juden nahe. Da nun Jesus die Augen erhob, sah er eine große Menge, die zu ihm kam. Das Wort danach, wie dieser Text beginnt, heißt, dass zwischen Kapitel 5 und 6 eine Zeitspanne ist, die unbekannt ist. Der See Genezareth wird auch See Tiberias genannt oder das Galiläische Meer. See Tiberias, weil die Stadt Tiberias im westlichen Ufer des See Genezareth lag. Und das war in der Provinz Galiläa und der Kaiser Tiberius nannte diese Stadt eben Tiberius. See von Tiberius, deshalb diese Redewendung hier. Eine große Volksmenge folgte Jesus nach, vermutlich nicht deshalb, weil die Menschen an Jesus als den Sohn Gottes glaubten, sondern sie haben die Wunder gesehen. Und das hat sie fasziniert und das ist bei uns ja auch so. Wenn irgendwo jemand was Großes tut oder so, da sammeln sich die Massen und man will das sehen. Und deshalb ist hier der Nachsatz, weil sie die Zeichen sahen, die er an Kranken tat. Und das ist immer Gottes Ziel, dass er uns weg von der Wundersucht zum Wortglauben führt. Diese Wundersucht führt nicht unbedingt zu einem tragfähigen Glauben. Wir haben das Kapitel 6, und wenn ihr das ein bisschen weiter liest, ja, dann seht ihr, dass auf einmal sich alle von ihm abgewandt haben. Interessant ist Kapitel 6, Vers 66, das ist dreimal die 6, ja. Da heißt es, und viele seiner Jünger wandelten nicht mehr Jesus nach, sondern haben sich von ihm abgewandt. Also, ihr seht, dass diese Wundersucht nicht unbedingt zu diesem Vertrauen zu Gott führt, sondern der Wort, das Glaube an das Wort Gottes führt zu diesem Vertrauen an Gott. Und deshalb versucht Jesus immer wieder, uns zum Wort zu führen, nicht zu diesen Wundern. Und wir haben ja heute auch viele gemeint, die so Wunder tun und Heilungen proklamieren. Das ist schön und ich freue mich auch, wenn Gott heilt. Und ich glaube auch, dass Gott heilen kann. Aber das fördert nicht unseren Glauben. Unseren Glaube fördert, wenn wir der Bibel vertrauen und dem Wort Gottes glauben. Das fördert unseren Glauben. Das stärkt unseren Glauben und das bringt uns vorwärts. Es ist nicht klar, warum Johannes Passer erwähnte. Ich habe viel darüber nachgedacht, studiert, es kommt nicht genau raus. Aber ich denke, das ist so ein Hinweis, das Ziel ist das Kreuz von Golgatha. Da weist es hin, da läuft alles hin. Das ist der Weg, den Johannes uns führt. Der Abschnitt beginnt aber hier auch mit dem Hunger der Menschen. Und ich habe es ja so überschrieben, der Hunger, der in dieser Welt herrscht, auch der materielle Hunger, die Welternährungsorganisation hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Hunger in dieser Welt zu besiegen. Was für ein ehrgeiziges Ziel, sage ich mal so. Aber wenn ich hineinschaue, was in dieser Welt los ist, wie viel Hunger herrscht in dieser Welt, wenn wir zum Beispiel am Horn von Afrika gehen, da ist die schlimme Dürre schon seit über 60 Jahren. In Kenia, Nordnigerias, in Mali ist ein sehr schlimmer Hunger. In südlich der Sahara in Afrika, wo ganz diese Dürre ist, ist Hunger. In den Ländern, wo Krieg herrscht, ist Hunger. Und wie wollen wir den Hunger in dieser Welt besiegen, wenn die Herzen nicht verändert sind? Wenn immer wieder Krieg ist, wenn immer wieder diese Not herrscht, ja, gibt's kein, wenn es keinen Frieden gibt, gibt's auch nicht, dass wir den Hunger besiegen können. Solange das menschliche Herz nicht verändert ist, solange auf diesem Planeten nicht der Friede herrscht, gibt's keinen Sieg über dieses Problem. Deshalb kann die Welternährungsorganisation noch so viele Daten aufstellen. Das wird nichts helfen. Erst wenn der Friedefürst kommt und Frieden auf diese Erde schafft, werden wir das Problem unter die Füße kriegen. Und wir lesen in Markus auch, wie Jesus das bewegt hat. Es ist interessant, dass diese Geschichte der Brotvermehrung in allen vier Evangelien vorkommt. Deshalb, die ist sehr wichtig. Und wenn man die ein bisschen vergleicht, in Markus 8, 1 bis 4, da steht dann, als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, da rief Jesus seine Jünger und spricht zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon seit 3 Tagen harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Das zeigt mir, wie groß unser Herr ist. Er sieht die Not und es tut ihm weh in seinem Herzen und er erbarmt sich dieser Menschen. Jesus war innerlich bewegt um die Not, die in dieser Welt herrscht. Die Menschen waren ausgehungert und er möchte etwas dagegen tun und er tat etwas. Das Zweite, was mir hier auffällt, ist, die geistliche Not, die damals auch herrschte. Die Menschen hatten damals Hunger nach Gottes Wort. Die hatten viele Predigten gehört und Diskussionen der Rabbiner. Man hat damals sehr viel diskutiert über den Glauben, über die Bibel. Man hat über den Sabbat diskutiert. Zum Beispiel waren damals so gängige Diskussionen, wenn einem Juden am Sabbat ein Blatt aufs Schulter fällt vom Baum. Was macht er dann? Wenn er jetzt weitergeht, trägt er eine Last. Das darf er nicht am Sabbat. Wenn er es dann runterschiebt, arbeitet er auch, weil er tut sie ja entfernen. Und dieser arme Jude, der steht da und weiß nicht, was er tun soll. Und das waren damals die Predigten und die Diskussionen. Und Jesus redet von Gott. Jesus redet vom Heil. Und Jesus bringt ihnen das Wort Gottes. Jesus sagte in Matthäus 4, Vers 4, aber er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das durch Gottes Mund ausgeht. Wir leben, liebe Freunde, liebe Geschwister, vom Wort Gottes, geistlich gesehen. Auch wenn wir vielleicht diesen Hunger nicht verspüren. Aber wir gehen zugrunde, wenn wir Gottes Wort nicht haben. Und das ist so wichtig. Und es ist eine Taktik des Teufels, dass uns der Teufel vom Bibelstudium wegziehen will. Die 5 oder 10 Minuten, die du deine Bibel lesen solltest jeden Tag. Ich sage mal so, ein Kapitel sollte eigentlich drin sein beim Durchschnittschristen. Und 3 Kapitel am Tag, da hast du die Bibel im Jahr durchgelesen. Okay? Aber der Teufel versucht uns da wegzuziehen. Und das schlimmste Medium ist das Smartphone, das Internet, das uns so beschäftigt, dass wir gar nicht zum Bibellesen kommen. Und hier hat der Teufel richtig einen Sieg errungen, ja, dass er uns vom Wort Gottes wegführt und wir geistlichen Hunger haben. Und da entsprechend sieht auch unser geistliches Leben aus, wenn wir das Wort Gottes nicht haben. Wir brauchen genügend und regelmäßig geistliche Nahrung. Und das hat Jesus den Menschen gegeben. Er lehrte sie die Worte Gottes. Früher sprach Gott direkt. Und zur Zeit Jesus sprach ja Gott auch direkt. Jesus war ja Gott und ist Gott und spricht zu Menschen. Heute haben wir die 66 Bücher der Bibel, ein voller Kühlschrank von geistlicher Nahrung, sage ich es mal so. Da gibt es für Junggläubige Milch, für gereifte und feste Speise, aber viele verhungern vor einem vollen Kühlschrank. Sie haben die Bibel im Regal, aber sie lesen sie nicht. Und wir müssen Gottes Wort konsequent in uns aufnehmen. Mach dir das zur Regel, das Wort Gottes zu lesen. Das ist so wichtig. Davon leben wir. Das ist unsere Lebensgrundlage, geistlich gesehen. Die verschiedenen Bibeln in deinem Bücherregal, die stillen nicht den Hunger. Ich habe wirklich fast 20 Bibeln bei mir im Regal stehen. Was für ein Vorrecht, so viel Wort Gottes zu haben. Aber ich muss es auch lesen. Und du musst auch lesen. Das Dritte, was mir auffällt, sind die menschlichen Lösungen, dieses Problem zu lösen. Denn Hunger materiell und den Hunger geistlich. Und Jesus sah die Not bei den Menschen und wir lesen in Markus Kapitel 6, Vers 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Menge des Volks und hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Wisst ihr, was mir auffällt hier in diesem Text? Dass Jesus sah den materiellen Hunger und den geistlichen Hunger. Und was tat er zuerst? Er stillt den geistlichen Hunger. Und damit zeigt er, wo die Priorität liegt, wo die Wichtigkeit liegt. Und wir dürfen das auch nicht verschieben. Wir können natürlich einen großen Wert und Wichtigkeit der Diakonie beimessen. Ja, dass wir Cafés einrichten, dass wir Speisungen einrichten und sonstige Dinge können wir machen. Aber das Wichtigste ist, das Evangelium zu predigen. Und das andere sollte nicht vernachlässigt werden. Aber die Priorität hat eigentlich der geistliche Hunger. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus ist gekommen auf diese Welt, nicht um die Leute zu versorgen mit Brot und materiellen Dingen und ihnen aus Problemen zu helfen. Sicherlich ist es gut, wenn er das tut, ja? Aber seine Priorität war uns retten aus Schuld und Sünde und Verdammnis. Das war sein Ziel. Er kam, um für uns zu sterben. Er kam, um uns zu retten. Er kam, um blinde sehen zu machen, geistlich blinde sehen zu machen und geistlich Hungernde das Wort Gottes zu geben. Er kam, um suchen und zu retten, was verloren ist. Aber diese kleinen irdischen Dinge sind ihm auch nicht egal. Das vernachlässigen wir oft auch, ja. Er sorgt auch in allen Dingen unseres Lebens für uns. Und wenn wir ihm vertrauen und mit ihm leben, sorgt er für uns. Liebe Geschwister, ich bin schon seit über 30 Jahren in Gemeindearbeit und Gemeindegründung tätig und schon über 30 Jahre auch Ältester einer Gemeinde. Und was ich da erlebt habe in meinem Dienst, wie Gott für kleine Dinge sorgt in meinem Leben, das ist phänomenal. Ich kann euch hier die Predigt jetzt mal zur Seite legen und nur erzählen, wie groß unser Gott ist, was wir heute gesungen haben. Das war mal eine Zeit vor 30 Jahren, wir hatten drei kleine Kinder, hatten ein Häuschen gebaut in Schwäbisch-Sibirien, auf der Schwäbischen Alb. Und dann hatte ich hatte die Arbeit, die Gemeindearbeit machte ich damals nebenberuflich, arbeitete im Beruf als Mechaniker. Und unsere Firma hatte Kurzarbeit. Wir hatten eine relativ hohe Hypothek auch für unser Häuschen. Und das war richtig knapp. Und die Kinder, wenn sie so 3, 4, 5 Jahre alt sind, die wachsen sehr schnell. Und man braucht immer wieder neue Kleider für sie. Und wir haben gedacht, wie schaffen wir das alles? Und ich war mit meiner kleinen Tochter im Wald und wir hatten da gab es so eine Wippe und da war ein Mann im Wald, auch nur einer. Auch aus dem Dorf, wo ich herstamme. Und ich setzte dann meine kleine Tochter auf die andere Seite der Wippe, er hat seine auf der anderen. Und wir unterhalten uns als Männer, was wir so machen und so. Und dann stellte er mir eine Frage, dieser Mann. Er arbeitete in einer Bekleidungsfirma in der Nähe von Tübingen und sagte, du, weißt du, ich arbeite da in dieser Bekleidungsfirma, brauchst du Kinderkleidung? Ganz neue, das sind Stücke, so Modellstücke oder so. Ich kann dir welche bringen. Der versorgte uns mit ganz neuen, super Kinderkleidung die ganze Zeit, wo ich Kurzarbeit hatte. Als ich dann wieder ganz normal in meinem Arbeitsberuf und Leben war, die Kurzarbeit zu Ende war, kündigte der Mann an dieser Stelle und zog woanders hin, also andere Arbeitsstelle, und da versiegte diese Quelle. Aber ich hatte dann auch Geld für die Kleider. Wie Gott sorgt, das ist fast wie bei den Israeliten, ne? Als sie ins Kanaanland kamen, hörte das Manna auf, ne? So, da konnten sie arbeiten und sich selbst versorgen. Gott sorgt für die Kleinigkeiten deines Lebens. Das habe ich so nah erlebt. Und den Gott so deutlich da kennengelernt, er ist vertrauenswürdig. Und Jesus will, dass wir ihm vertrauen. Und wir lesen in Versen 5 und 6 dann in unserem Text. Und dann, und Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Menge zu ihm kam, spricht er zu Philippus, woher kaufen wir Brot, dass diese essen können? Da sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Das ist interessant, dass Jesus so eine Frage stellt. Philippus, was soll man da machen? Wie schaffen wir das? Das hat er nicht gesagt, weil er nicht wusste, was er tun wollte. Ne? Gott braucht uns nie fragen, was er zu tun hat. Er macht, was er will. Und dass er ist souverän. Aber was er will, ist, und diese Frage zielt dahin, vertraust du, dass ich wirklich der lebendige Gott bin, der dieses Problem lösen kann? Vertraust du darauf? Und die haben ja wirklich schon vieles erlebt mit ihm. Kana ist ja auch noch nicht weit her. Da hat er mal, weiß nicht, 160 Liter den besten Wein gemacht, ja, aus Wasser. Das war ja kein Problem. Die haben das ja schon erlebt. Und jetzt stehen sie hier vor diesem Problem und fangen an, menschliche Lösungen zu suchen. Das ist das, was wir auch leider tun. Und ich habe hier drei Lösungen, die die Jünger so hatten. Die erste Lösung war die Lösung der Jünger. Das steht dann in Markus 6, Vers 35. Dort heißt es, und als nun der Tag fast dahin war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist öde und der Tag ist fast dahin. Entlasse sie, damit sie in die Gehöfe und Dörfer ringsum gehen und Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Die waren schnell fertig, die Jünger. Schick sie einfach weg. Und dann haben wir das Problem vom Hals und wir gucken dann selber, wie wir unsere Brötchen verköstigen können oder wo wir was herkriegen. So geht's uns auch. Wir sehen, wie die Welt zugrunde geht, wie Menschen ohne Gott verloren gehen, wie die Welt, ja, auch bei uns gerade in der westlichen Welt, gottloser wird. Und wir überlegen, ja, was können wir machen? Ach, sollen sie doch in ihren Kirchen bleiben und sollen da irgendwie gucken, wie sie zurechtkommen, auch wenn die Pfarrer da nichts zu sagen haben, dann ist es halt so. Nein, wir haben einen Auftrag, ihr Lieben. Wir haben einen Auftrag hier in Deutschland, dass das Evangelium weitergesagt wird, dass es weitergeht. Aber wir konzentrieren uns dann oft so auf unsere Gemeindearbeit, sind froh, dass wir es einigermaßen irgendwie auf die Reihe kriegen. Und was geht uns jetzt Stuttgart oder Reutlingen oder Schwäbisch-Sibirien an? Seht ihr hier, Gott will unseren Blick weiten. Das Zweite, was mir auffällt, ist Philippus. Philippus geht schon mal ein Stückchen weiter. Er antwortet in Vers 7, für 200 Denare Brot reicht nicht für alle, dass jeder von ihnen nur ein wenig nehme. Philippus tut das, was wir auch machen. Wir schauen in unser Portemonnaie und sagen, wir haben jetzt nur noch so viel, wir haben eigentlich nicht und das reicht nicht aus. Tun wir genauso in unserer Gemeindearbeit auch. Wir schauen auf unsere Ressourcen, auf unser Konto und sagen, Herr Jesus, wir können eigentlich nicht viel machen, um hier diese ganze Gegend zu erreichen. Wir haben nicht genug Mitarbeiter. Rein menschlich gesehen, Herr Jesus, ist deine Aufforderung eigentlich eine Überforderung. Du sagst, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Aber wir werden nicht mal hier fertig, in Wendlingen damit. Wie soll man das erledigen? Er will, dass wir Vertrauen lernen. Und er will, dass wir ihm glauben und mit seinen Möglichkeiten rechnen. Und die Jünger machten diesen Standardfehler, den ich auch oft selber mache und wir alle auch. Wir vertrauen auf unsere menschliche Logik, Bilanzen, Vernunft, Organisationstalent, auf unser Geld, unser Können und sind schnell am Ende. Aber Gott hat ungeahnte Möglichkeiten. Dem, welcher mehr kann, als wir bitten und verstehen, steht im Epheserbrief, der kann über unsere Möglichkeit hinaus wirken. Eigentlich wäre richtig, wenn wir zu ihm kämen und sagen würden, Herr, wie willst du dieses Problem lösen? Was ist deine Idee, Herr Jesus? Ja, das ist eigentlich der Weg, liebe Geschwister. Und wisst ihr, wo das Problem oft liegt in unseren Gemeinden? Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass nur 20% der Gemeindeglieder die Gebetsstunden besuchen. Also wir haben 40 Mitglieder und 8 kommen zum Gebet. Bei uns stimmt sogar. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch besser. Aber das ist der Weg, ihr Lieben, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, wie willst du das Problem lösen? Wie willst du das lösen, dass Menschen hier Jesus finden, dass neue Gemeinden entstehen? Was ist dein Ziel, Herr Jesus? Und da müssen wir beten. Das ist der Weg. Nicht hineingucken in unser Geldbeutel, was haben wir da? Oder was haben wir für Möglichkeiten? Wenn wir richtig reinschauen in unsere Gemeinde, dann heißt es, zu wenig Gottesdienstbesucher. Na, ihr habt ja eigentlich hier fast alles besetzt hier. Also ihr müsst schon gucken, dass ihr mal hier mal anbaut oder ich weiß nicht, ob es geht. Ja? Also man sagt ja statistisch, wenn 75% der Stühle besetzt sind, sollte man eigentlich gucken, dass man entweder erweitert oder eine neue Gemeinde gründet. Also da möchte ich euch mal Mut machen, in diese Richtung zu denken. Und noch in eine andere. Gott ist groß. Gott ist groß. Da müssen wir groß von Gott denken lernen. Das hatte Philippus hier ein Problem gehabt. Er schaut halt nur in seine Tasche. Er schaut nur auf seine Möglichkeiten. Dann sehen wir Andreas, der geht ein Stück weiter. Verse 8 bis 9. Und da spricht einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Das ist auch so ein Punkt, ne, wo Andreas, der geht schon ein Stückchen weiter, der findet auch was. Aber er sagt, was sind 5 Brötchen und 2 Fische für so viele Menschen. 5.000 Männer, wenn jeder seine Frau mitgebracht hat, sind es 10.000, noch ein paar Kinder, sind wir bei 20.000. Das geht ganz schnell in diese Richtung. Das ist eine ganze Menge Leute, die da waren auf dieser Wiese. Und wenn Philippus und Andreas da hinschauen, dann sagen sie, aber was ist das für so viele? Wo kommt das viele Essen her? Wir sind diesen Jüngern so ähnlich. Wir schauen auf unsere Möglichkeiten. Und fangen an zu jammern. Wir schauen auch in unsere Ressourcen hinein und sagen, wir brauchen Mitarbeiter in unserer Gemeindearbeit. Wir haben so wenig Mitarbeiter. Und wir vergessen, dass in der Bibel steht, bittet dein Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Seht ihr, das ist der Weg, das ist der Ausweg hier. Und da bin ich bei meinem vierten Gedanken, die göttliche Lösung. Und Jesus spricht, machet, dass die Leute sich setzen. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, etwa 5.000 an der Zahl. Jesus aber nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, und die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie aber gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Liebe Geschwister, liebe Freunde, in dieser vollkommenen Ratlosigkeit der Jünger greift der Herr ein. Der Herr, der Herren, der König aller Könige, Gott selber. In seiner Barmherzigkeit weist er die Jünger nicht zurecht. Er würde, vielleicht würden wir so machen, geht mal weg, jetzt mache ich. Oder so, ja. Sondern er sagt, er bindet sie mit ein und sagt, bringt, was ihr habt. Er bindet ihre Möglichkeit mit ein und tut dieses große Wunder. Er hätte es auch ohne die Jünger machen können. Gott hat in der Wüste das große Volk gespeist mit Manna. Hätte er auch machen können. Es hätte auch Manna rieseln können von oben. Macht er nicht. Er bindet unsere Möglichkeiten mit ein, um dieses Wunder zu vollbringen. Da waren diese 5 Gerstenbrote, 30 cm Durchmesser, ganz dünn, so wie eine Pizza. Ja, und das war so eine Mahlzeit vielleicht für eine Familie oder Vesperbrot eines Jungen. Ich weiß es nicht, ob der die 5 Stück selber da verputzt hätte oder waren da noch ein paar Geschwister dabei. Und Jesus sagt, bringt sie mir her. Lass die Leute setzen. Und er nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Und liebe Geschwister, wenn Andreas sagt, was ist das für so viele, dass nicht mal ein bisschen jemand bekommen kann. Und da steht dann, Jesus nahm die Brote, sagte Dank, teilte sie den Jüngern aus. Und die gaben denen von Brot und Fischen so viel sie wollten. Könnt ihr euch das vorstellen? Der denkt an Krümel und Jesus gibt so viel sie wollten. Die haben sich satt gegessen damals. Die haben nicht nur, es gibt ein paar Theologen, die sagen, naja, die haben alles zusammengesucht, was so war in dieser Menge und haben das dann alles geteilt und jeder hat so, wie bei uns beim Abendmahl, so ein kleines Stückle vielleicht gekriegt oder so. Nein, das war nicht so. Sonst wären nicht 12 Körbe übrig geblieben. Er hat das so vermehrt, dass jeder sich satt essen konnte. Und dann sagte er, sammelt das Übriggebliebene ein. Was für ein Zeichen, welche Macht hat Jesus hier getan? Was für eine unbegrenzte Fülle der göttlichen Macht. Wie Jesus zeigt hier, er als Gott hat jedes Atom, jedes Molekül hat er im Griff. Und für ihn ist es kein Problem, diese 5 Brote zu vermehren. Er ist Gott, der Herr aller Herren. Was mich noch so auffällt, ja, wo seine Göttlichkeit rauskommt, als Jesus nach Jericho reinzieht und sieht diesen Mann da oben hocken auf dem Baum, der hat nicht gefragt, wer ist das? Er sagt, Zachäus, komm runter. Er kannte seinen Namen. Er wusste seinen Lebenslauf. Er kennt dich persönlich, 100%. Er ist Gott, er ist der Schöpfer dieser Welt. Alles ist ihm unterworfen. Für ihn ist es kein Problem, diese ungeheuren Mengen von Brot aus dem Nichts zu schaffen, aber er benutzte das Wenige und die unscheinbare Gaben dieser zweifelnden Jünger und er vermehrt das in so eine große Menge. Überlegt doch mal, für 20.000 Menschen Brot zu besorgen, braucht man einige Lastwagen, man braucht eine Großbäckerei in der Nähe von Tiberias, also Aldi und Lidl reicht da auch nicht mehr aus. Das ist eine riesen Logistik, um das überhaupt zu bewältigen. Gott schafft das einfach. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich denke, das war wie bei dem Öl, bei dieser Witwe. Sie goss und goss und goss und es hörte nicht auf. Und er brach und brach und brach das Brot und es hörte nicht auf. Und alle wurden satt. Aber worauf es hier ankommt, ist das Ziel. Gott baut sein Reich sehr oft durch schwache, unvollkommene Menschen, die ihm das bringen, was sie haben. Siehst du, und da bist du gefragt. Du sagst vielleicht, was kann ich schon im Reich Jesu machen? Ich bin alt. Ich kann nur noch beten. Oder sagst du, ich bin sehr eingebunden in meine Familiensituation. Kleine Kinder, ich kann nicht viel. Der Nächste sagt, ich bin so in meinen Arbeitsberuf eingebunden. Ich kann auch nur ein bisschen. Und hier sagt Gott dir, bring das, was du hast. Und schau mal, was ich daraus mache. Schau mal, das war bei Mose so. Als Gott Mose benutzte, der hatte Probleme, ah, ich kann nicht gut reden. Und Gott sagte zu ihm, Mose, was hast du? Ja, ich habe diesen knorrigen Stab. Man sagte, bring ihn her. Und mit diesem Stab hat Gott solche Wunder getan, durch diesen Stab, ja, mit dem, was Mose hatte. Oder Gideon. Gideon war das jüngste Kind der Familie. Na, manche sind da schon ein bisschen benachteiligt, wenn sie sagen, ich bin der Kleinste oder so. Und kommt auch noch aus einer unbedeutenden Familie. Und Gott sagt, was hast du? Na, ich habe ein paar leere Krüge und ein paar Fackeln. Na, bring sie mal her. Und was machte Gott daraus? Ein Riesensieg über ein Heer, das fünffach größer war als das Heer Israels. Oder noch viel mehr. David rief er, David, was hast du? Ja, ich bin ein Hirte, nicht viel. Ich habe eine Schleuder und ein paar Steine. Komm, hier hast du den Goliath. Und David hat gedacht, Mann, gut, der hat so einen großen Kopf, den verfehle ich nicht. Und er erlegte ihn. Gott benutzt auch dich und deine unscheinbare Gabe, sein Werk zu vollbringen. Schau, wie er diese schwachen Gaben dieser Männer gebraucht hat, auch der Jünger gebraucht hat und was er daraus gemacht hat. Er sagt zu dir, gib es her, bring es mir, mach das, gib Jesu das, was du hast, leg es ihm hin. In 1. Korinther 1, Vers 27 heißt es, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist ein gewaltiger Text, der uns zeigt, wie Gott groß ist. Er kann mit unbedeutenden Dingen Großes schaffen. Ein Meister, ich spiele gern Geige, aber ein Meister zeichnet sich daraus aus, dass er zum Beispiel aus einem unbedeutenden Instrument Klänge erwecken kann, die dich begeistern. Paganini hat mal ein ganzes Konzert gegeben auf einer Geige, wo eine Saite geplatzt ist und er konnte nur auf drei Saiten spielen. Und er hat das ganze Konzert auf drei Saiten gespielt. Überlegt mal die Denkarbeit, das Ganze umzudeichseln, ja, dass er diese Symphonie da spielen konnte. Und Gott kann mit dem Wenigen, was du bringst, was Großes machen. Das ist das Meisterwerk. Das ist die Größe unseres Gottes. Und das will er in deinem Leben tun. Haben wir das verstanden? Und wir lesen in Vers 12 und 13. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt das übrig gebliebene in Körbe. Und 12 Körbe wurden gesammelt. Das fasziniert mich, ihr Lieben, wenn ich sehe, wenn ich Gott das Wenige gebe, was ich habe, dass Gott was Großes draus macht und nicht wenig. Wir denken immer, naja, wenn ich mich ganz für Jesus einsetze, was wird mit meinen Kindern? Was wird mit meiner finanziellen Versorgung oder so? Kann ich da wirklich Gott den ersten Platz meines Lebens geben? Aber was Gott uns hier zeigt, wenn du das Wenige bringst, was du hast, macht er viel draus und sogar mehr, als du denkst. Er hat gesagt an einer Stelle, ich will euch Leben geben und nur ein bisschen, oder? Volles Genüge. Und im Psalm 23 heißt es, ich schenke wie viel ein? Nur ein halbes Glas? Dass es überfließt. Und hier, jeder wurde satt und sind noch 12 Körbe übrig geblieben. So ist das Leben mit Jesus. Und wir versuchen das immer selber irgendwie zu deichseln und wundern uns, ach, das Christsein ist so schwer. Jemand hat mal das Christsein verglichen mit einer kaputten Matratze. Die erste Seite, die ist fest und die untere Seite ist auch fest, aber in der Mitte hängt es durch. Und so ist unser Christsein. Wir wissen, dass wir gerettet sind, wir wissen, dass wir in den Himmel kommen und dazwischen, da ist ein richtiger Durchhänger. Aber Gott will uns Leben geben und volles Genüge. Er will, dass wir nicht nur so von auf und runter gehen, sondern dass wir wirklich als Sieger durch diese Welt gehen. Jesu Ziel ist ein anderes und viel tieferes. Er möchte, dass wir ihm völlig vertrauen. Und Vertrauen ist der Schlüssel. Und das war auch der Schlüssel, warum er den Jüngern gesagt hat, gibt ihnen zu essen. Er wollte, dass sie im Vertrauen sich zu ihm wenden und sagen, Herr Jesus, wir können es nicht, aber du bist der Herr. Und Gott möchte, dass wir dieses Dilemma eben beseitigen in unserem Leben. Und deshalb ist er gekommen. Unser ganzes Problem in dieser Welt ist, ich habe schon so angefangen, der Hunger in dieser Welt fängt ja an durch diese Rebellion, die in unserem Herzen ist. Die ganze Kriege auf dieser Welt, wo kommen die her? Durch die Sünde in dem Herzen der Menschen. Woher kommt die ganze Schwierigkeit her in unseren Ehen, in der Familie, in der Kindererziehung? Durch die Rebellion und Sünde in unserem Herzen. Und um dieses Dilemma zu lösen, ist Jesus gekommen. Er ist am Kreuz für uns gestorben, um uns neues Leben zu geben, ein neues Herz zu geben und um uns von der Sünde und der Macht des Todes zu befreien. Und wie reagiert die Menge auf dieses Wunder? Das war das Ziel, dass sie ihn als den Herrn und Gott und König erkennen, Gottes Sohn erkennen. Und wir lesen in Versen 14 und 15, als nun die Leute das Zeichen sahen, welches Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Gut, wenn ich hier Punkt mache, dann sage ich, na, die haben doch das Wesentliche erkannt. In 5. Mose 18 steht, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, den sollt ihr gehorchen. Und ich will einen Propheten, wie du bist, Mose, erwecken und ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, und er soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Mose war der Führer des Volkes Israel, und er war ja auch der, der dieses Manna prophezeit hat oder gesagt hat und auch gegeben hat, dass Gott das gegeben hat. Und er hat prophezeit, dass der Messias kommen wird. Er wird das Gleiche tun und er wird das Gleiche reden. Und das ist vor ihren Augen passiert. Sie haben erkannt, dass das dieser Prophet ist. Aber sie hätten ein bisschen weiter denken müssen. Sie hätten denken müssen, das ist der König aller Könige, der Herr aller Hören. Das ist der Christus, das ist der Messias. Und dann lesen wir Vers 15. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, entwich er wiederum auf den Berg, er allein. Sie suchten einen Messias oder jemanden, die wollten jemanden zum König machen, der sie von den Römern befreit, der vielleicht ihre materielle Not lindert, ihnen ihre Probleme lindert. Aber sie wollten ihn nicht als den König des Herzens annehmen. Das war eigentlich das Problem hier. Sie wollten ihn einfach zu einem König schnell machen. Und deshalb erzog sich Jesus ihnen. Sie wollten einen Messias haben, wie sie sich ihn vorgestellt haben. Und wisst ihr, liebe Geschwister, so geht es auch uns oft im Glauben. Wir wollen einen Jesus haben, wie wir uns ihn vorgestellen. Wir wollen einen Jesus haben, der uns aus allen Nöten, Problemen erlöst, der uns immer nur glücklich macht, ja, dass wir keine Schwierigkeit, keine Probleme haben. Wenn wir krank sind, macht er uns auch immer alle gesund und so. Das wollen wir haben. Aber das ist nicht der Messias der Bibel. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Das Erste, was Jesus will, er will dich retten aus deiner Schuld und Sünde und dir ewiges Leben geben. Das andere, und manche Schwierigkeiten in unserem Leben dienen dazu, dass er uns erzieht und dass er uns sich ähnlich macht, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und deshalb befreit er uns nicht von jedem Problem, in dem wir sind, sondern er führt uns manchmal in diese Probleme hinein, damit wir wachsen und reifen, auch als Kinder Gottes. Und wie ist es oft, wenn es dann in der Ehe klemmt, wenn es in der Kindererziehung klemmt, wenn es im Beruf klemmt, in der Gesundheit klemmt, sage ich es mal so, dann sagen wir, ach, so einen Jesus brauchen wir nicht, der hilft uns ja sowieso nicht. Seht ihr, genau der gleiche Gedanke hier, wie die Pharisäer und die Juden hatten. Wir reagieren oft so wie das Volk Israel. Und deshalb lesen wir hier, da Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Ja, Jesus hat gesagt, dass das Leben mit ihm nicht unbedingt nur auf sonnigen Höhen geht. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Er hat gesagt, wenn ein Weizenkorn leben will, muss es sterben. Wir vergessen oft diese Worte. Wir denken immer, wir wollen schon Jesus als König haben, als Herr haben, aber wir wollen oft nicht seine Wege gehen, wir wollen nicht sein Wort tun. Jesus hat mal gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus baut ein himmlisches Reich. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und die Menge versuchte damals, in das Reich Gottes zu kommen, ohne Geburt von oben. Und das geht nicht. Es muss das Herz verändert werden. Liebe Geschwister, diese Welt wird nur verändert, wenn das Herz verändert wird. Deine Ehe wird nur verändert, wenn dein Herz verändert wird. Wenn Jesus der Herr ist und dich verändert hat. Das gibt die Wende auch in deinem Leben. Und Deshalb haben sich viele damals abgewandt von Jesus. Ich weiß nicht, wie heute du nach dieser Predigt so denkst. Es ist ja schön so, die Brotvermehrung, aber wenn man das Kapitel weiterliest, dann sehen wir, viele seiner Jünger haben ihn verlassen, weil er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens und wer mich isst, hat ewiges Leben. Das bedeutet, wenn ich in sein Leben hineinkomme und wenn dein Leben Jesus bestimmen darf, dann ist das wirklich das Leben, das er dir gibt. Bestimmt Jesus dein Leben? Ist er der Herr deines Lebens? Dann ist das Reich Gottes in dir innerlich. Und diese Botschaft und dieses Problem sind sehr ernst, auch für die heutige Zeit. Jesus Christus lässt sich heute nicht in menschliche Fantasien und unsere Vorstellungen hineinpressen, die wir so auch als Christen uns vorstellen. Ja? Er richtet sich nach seinem Wort. Das ist das Primäre. Und er will, dass du der Bibel, seinem Wort, glaubst. Jesus begegnet uns nach seinen Bedingungen. Und die diktiert uns die Heilige Schrift. Und deshalb müssen wir die Bibel lesen. Und deshalb müssen wir sie studieren. Und wir dürfen diese Gnade dann auch erleben, wie Jesus uns verändert. Und wir dürfen zu Jesus kommen. Das ist die Botschaft auch heute dieser Predigt. Komm zu Jesus, bring ihm, was du hast. Bring ihm dein Leben, deine Möglichkeiten. Bring ihm deine Probleme. Bring ihm, was dich bewegt. Leg es ihm hin. Auch heute machen sich Menschen, ja manche Gemeinden, einen Messias nach ihren selbstsüchtigen Vorstellungen und Wünschen. Aber liebe Geschwister, wenn die Bibel sagt, was Sünde ist, dann bleibt es Sünde. Ob es damals war, zur Zeit Jesu oder auch im 21. Jahrhundert. Dann können wir nicht drum herum machen. Dann müssen wir es akzeptieren und Sünde, Sünde nennen, bekennen und hassen. Wie tragisch ist das, wie die Menge im Genezareth, der diese großes Wunder erlebt hat, von Jesus weggeht. Und nur die 12 Jünger bleiben übrig und sagen, wohin soll man gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und darum komm heute zu Jesus, wie es dir die Heilige Schrift anbietet. Bekenne deine Sünde, tu Buße darüber. Glaube von ganzem Herzen an Jesus Christus, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Weg, das ist so wichtig. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte von dem Gründer der Fackelträgerbewegung, Major Thomas. Er berichtet, dass er, als er dann seine Bibelschulausbildung gemacht hat, in die Mission gehen wollte, hatte die Absicht, dahin zu gehen. Und eine Frau fragte ihn, so eine ältere Frau aus seiner Gemeinde, du möchtest doch in die Mission gehen. Ja, sagte er, ich möchte für Gott arbeiten. Und dann fragte sie ihn, ja, und wenn Gott das dann doch nicht will, was machst du dann? Oh, sagte, Gott will schon, dass ich in die Mission gehe. Also ich bin schon überzeugt. Und dann schlug sie Matthäus 15 auf, oder das ist auch die Geschichte von Johannes 6, und las ihm die Geschichte von der Speisung der 5000. Und dann fragte sie ihn, wie ist das möglich, dass diese begrenzte Lebensmittel, die die Jünger damals hatten, und dann so viele Menschen speisen konnten? Und dann hat er geantwortet, ja, weil sie in die Hände Jesu gelegt wurden und er sie gesegnet hat und dadurch wurde das vermehrt. Und dann hat sie Folgendes gesagt, diese Frau, und das ist das, was bei mir auch hängen geblieben ist, was ich da gelesen habe. Sie sagte, alles Brot, das dem Herrn in die Hände gelegt wurde, musste zuerst von ihm gebrochen werden und dann ausgeteilt werden. Er teilt nichts aus, was er nicht vorher gebrochen hat. Denn ungebrochenes Brot vermehrt sich nicht durchs Austeilen. Ich habe mir gedacht, ja, das ist ein Gedanke, der uns hier bewegt. Lässt du deine Pläne zerbrechen von Gott, damit seine zustande kommen? Gibst du dein Leben in seine Hand und sagst, Herr, tu damit, was du willst? Was kann Gott daraus machen? Liebe Geschwister, Philippus war ein guter Rechner. Der hat ausgerechnet, 200 Denare reichen nicht. 200 Denare sind ungefähr, gut, das sind 200 Arbeitstage. Rechnen wir mal mit 20.000 Euro. Das reicht nicht, das wusste er. Aber so argumentieren wir auch. Unsere Mittel reichen doch nicht, Herr Jesus. Ja, wir können schon viel Brot für die Welt spenden. Aber was ist das für die Not dieser ganzen Welt, wo fast jeder Neunte in dieser Welt hungert? Es lohnt sich doch nicht zu spenden, oder? Brot für die Welt. Oder was können wir tun, damit Menschen gerettet werden, Missionare aussenden? Ja gut, da bekehren sich, DIPM haben wir gehört, paar Indianer im Urwald, ne, in Brasilien. Aber was ist das? Da sind noch Hunderte, Hunderttausende von Indianern. Das sind ja nur paar, die sich bekehren. Das ist doch viel zu wenig, Herr Jesus. Oder Gemeinden gründen hier in Deutschland. Wir sind froh, wenn wir unsere Gemeinde irgendwie auf der Reihe kriegen. Und dann noch weitere zu gründen, damit Menschen zum Glauben kommen. Das ist doch zu wenig, Herr Jesus. Und so argumentieren wir wie Philippus. Was hilft es? Wie schaffen wir das? Und dagegen möchte ich Folgendes stellen. Dass du kommst und sagst, Herr Jesus, hier sind meine 5 Brote, meine 2 Fische. Mach was draus. Mehr habe ich nicht. Herr Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung, wirke du durch mein kleines Leben. Du darfst meine Pläne zerbrechen, damit deine Pläne zustande kommen. Das ist der Weg, damit du in deinem Leben diese Brotvermehrung erlebst. Es ist nicht Theorie, ihr Lieben. Es ist praktisch. Es ist praktisch gelebtes Christsein. Es ist die Praxis des Glaubens und des Vertrauens an den Herrn. Der Glaube richtet sich nicht auf eigene Möglichkeiten, sondern rechnet mit Gottes Möglichkeiten. Theorie klingt schön, aber wir müssen das leben, ihr Lieben, mit Gott rechnen. Gott möchte heute durch diese Predigt dich ermutigen, Jesus zu vertrauen. Das ist mein Ziel heute. Das ist das, auf was ich alles ausrichte. Vertraue diesem großen Herrn Jesus Christus. Gib ihm alles, was dich belastet, was dich bedrückt. Bringe ihm, lege es in seine Hand. Und weißt du, er hört und er hört dich auch, weil er der lebendige Gott ist. Gott möchte durch unser Leben Frucht wirken. Er möchte, dass sein Reich wächst. Er möchte, dass seine Gemeinde gebaut wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das kann durch dein Leben geschehen. Das kannst du tun. Wir haben bei uns in der Gemeinde ein Mädchen, das war vor ein paar Jahren im Gymnasium. Und die hatte die Gabe einzuladen, ihre Klassenkameraden einzuladen. Die hat alle ihre Klassenkameraden eingeladen und alle 30 sind gekommen zum Jugendkreis. Einer hat dann gehört, um was es geht und ist dann aufgestanden und ist gegangen. Aber immerhin waren 29 da. Leg das, was du kannst, in Gottes Hand. Vielleicht kannst du gut einladen. Vielleicht kannst du gut Traktate verteilen. Sag, Herr Jesus, hier, das kann ich, das lege ich in deine Hand. Und dann wirst du staunen, was Gott durch dein Leben tut. Der Glaube richtet sich nicht auf die eigenen Möglichkeiten, sondern rechnet mit Gottes Möglichkeiten. Nimm das mit. Der Herr segne dich. Amen.